Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 6. Juli. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute lassen wir das erste Halbjahr 2023 Revue passieren und wagen einen Ausblick auf die verbleibenden 6 Monate. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, das erste Halbjahr 2023 liegt hinter uns. Kannst du uns zum Einstieg zusammenfassen, was sich in diesen 6 Monaten aus volkswirtschaftlicher Sicht alles verändert hat?
Klaus, natürlich. Es hat sich wie immer einiges verändert. Insgesamt haben wir im ersten Halbjahr mehr Wachstum gehabt in großen Teilen der Weltwirtschaft als erwartet. Vor allen Dingen die US-Konjunktur hat sich wesentlich besser gehalten als gedacht. In Europa haben wir keine nennenswerte Winterrezession durchleben müssen. Auch das war eine positive Überraschung. Dagegen hat China allerdings enttäuscht. Dort kommt die Konjunktur nicht richtig in Gang. Und bei den Überraschungen ist auch zu vermerken, dass die Inflation in Europa sogar etwas schneller zurückgegangen ist als erwartet. Das liegt daran, dass die Energiepreise an den Märkten rückläufig sind und dass das natürlich bei den Autofahrern gleich sichtbar wurde in geringeren Benzinpreisen. Auch beim Heizöl ist es billiger geworden oder sagen wir besser, etwas weniger teuer geworden. Und deshalb die Inflation ist mittlerweile etwas niedriger, als wir vor 6 Monaten für Jahresmitte 2023 gedacht hatten.
Du hast bereits von den USA gesprochen. Warum hat sich die Wirtschaft dort besser gehalten als erwartet?
Nun, die US-Notenbank hat die Zinsen kräftig erhöht, sogar etwas mehr als gedacht. Aber dieser Schwenk der Geldpolitik entfaltet bisher zumindest weniger Bremswirkung auf die Konjunktur als üblich. Dazu trägt vor allen Dingen die gute Ausgangslage bei. Die privaten Verbraucher haben während der Pandemie ja weniger Geld ausgeben können. Sie sind in den USA vom Staat kräftig unterstützt worden. Sie haben viele Zusatzersparnisse gebildet. Entsprechend brauchen die privaten Verbraucher weniger Kredit als üblich und entsprechend treffen sie die höheren Zinsen nicht so stark wie sonst. Auch bei den Unternehmen sind die Reserven hoch, der Kreditbedarf damit etwas geringer als üblich und die Banken sind gut kapitalisiert. Dazu kommt in den USA, dass dort die Fiskalpolitik die Konjunktur stützt. Alles in allem sind in den USA die Chancen einer weichen Landung gestiegen, auch wenn sich natürlich angesichts der Zinspolitik, die Fed ist ja vermutlich noch nicht ganz am Ende, auch wenn sich natürlich abzeichnet, dass die Konjunktur im weiteren Jahresverlauf mehr an Schwung verlieren wird.
Bleiben wir noch bei den USA. Du sagst, die Chancen einer weichen Landung seien gestiegen. An den Märkten ist aber oft von einer harten Landung der Wirtschaft die Rede, hauptsächlich aufgrund der Zinspolitik der Federal Reserve. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios ein?
Nun, eine harte Landung, das heißt ein kräftiger Rückgang der Wirtschaftsleistung, ist möglich, aber meines Erachtens nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt ein gewisses Risiko für solch eine harte Landung. Sollte die Inflation in den USA hartnäckig höher bleiben, als die US-Notenbank das gerne hätte, und ich denke, die US-Notenbank wäre schon mit etwa 3% zufrieden. Also sollte die Inflation sich hartnäckig weit darüber halten, dann würde die US-Notenbank vermutlich die Zinsen nicht nur noch einmal, sondern noch häufiger anheben und dann im Jahr 2024 zunächst nicht die Zinsen senken. Das könnte die Konjunktur dann doch empfindlich treffen. Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Bisher sehen wir ja vor allen Dingen, dass die Konjunktur weniger auf höhere Notenbankzinsen reagiert als üblich. Gehen wir mal die zinssensitiven Bereiche der Wirtschaft durch in den USA. Der Wohnungsbau ist dort bereits innerhalb von 2 Jahren um 22% eingebrochen. Aber diese Korrektur ist offenbar vorbei. Die jüngsten Zahlen deuten darauf hin, dass der Wohnungsbau sich auf diesem niedrigeren Niveau stabilisiert und vermutlich in den kommenden Monaten wieder zulegen wird. Es gibt auch in den USA einen Mangel an Wohnungen. Bei den Investitionen zeichnet sich ein gewisser Rückgang ab für die kommenden Quartale, ja, aber wahrscheinlich ein geringerer Rückgang als normalerweise üblich bei höheren Zinsen. Warum? Es gibt erhebliche staatliche Steueranreize und Subventionen für Unternehmensinvestitionen im grünen Bereich, aber auch allgemein. Das dämpft das Abwärtsrisiko für die Investitionen insgesamt. Und beim privaten Verbrauch, wir haben ja bereits die Zusatzersparnis der privaten Verbraucher genannt, darauf können Sie weiterhin zurückgreifen. Zudem ist der Arbeitsmarkt in den USA relativ robust, weil wir dort Wachstum haben in den USA, in der Wirtschaft bisher, zwar nicht mehr bei Gütern im verarbeitenden Gewerbe, aber eben doch bei Dienstleistungen. Und Dienstleistungen sind relativ arbeitsintensiv. Das heißt, die Arbeitslosigkeit steigt in den kommenden Monaten wahrscheinlich weniger als sonst in konjunkturellen Schwächephasen üblich. Die Verbraucher brauchen weniger Angst zu haben vor Arbeitslosigkeit. Das haben sie bisher auch praktisch gar nicht. Und dürften deshalb weiterhin bereit sein, Geld auszugeben, zumindest mehr als in einer solchen Konjunkturphase mit höheren Zinsen sonst der Fall ist. Also, die zinssensitiven Bereiche der US-Wirtschaft reagieren zwar auf die höheren Zinsen der Notenbank, aber beim Wohnungsbau ist das offenbar vorbei und in den anderen Bereichen weniger als sonst. Deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer harten Landung kommt, ist nicht allzu groß. Die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung hat, wie schon erwähnt, eher etwas zugenommen.
Wenden wir uns nun China zu. Was waren die wichtigsten volkswirtschaftlichen Entwicklungen im ersten Halbjahr?
Nun, China hat die Herdenimmunität auf die ganz harte Art erreicht, etwa zum Jahresbeginn. Die privaten Verbraucher geben seitdem tatsächlich wieder mehr Geld aus. Im April, in der Spitze, war der Einzelhandelsumsatz 18% höher im Vergleich zu einem pandemiebedingt schwachen Vorjahreswert. Aber die Industrie in China, die Investitionen sind schwächer als gedacht. Alles in allem sehen wir in China keinen richtigen Schub für die Wirtschaft. Alles in allem ist das, was wir an Zahlen aus China bekommen, eher etwas enttäuschend. Anderswo war der Wiederaufschwung nach dem Ausklang der Pandemie ausgeprägter, als wir das jetzt in China erleben.
Und wie kann es in der Volksrepublik jetzt weitergehen?
Nun, ich denke, dass es dort schon einen kleinen Stimulus geben wird. Erste Schritte, kleine Zinsschritte nach unten hat es ja bereits gegeben. Ich denke, da kommt noch etwas mehr, sowohl bei den Zinsen als auch wahrscheinlich bei einigen gezielten Kreditprogrammen der Regierung. Aber ich glaube nicht, dass China einen so kräftigen Stimulus auflegen wird, wie es das vor der Pandemie immer mal wieder gemacht hat. Die Behörden wissen ja, dass die Inlandsschulden bereits viel zu hoch sind. Zudem reagieren die Bürger weniger auf Stimulus als früher. Ich denke also, dass es zwar einen gewissen Schub geben wird durch den Staat, dass der aber nicht dazu führen wird, dass wir in China kräftiges Wachstum sehen. Also vermutlich kommt nichts in China in den kommenden Monaten dabei raus, was wir in unserer Exportindustrie merken würden in Europa im Sinne eines kräftigen Schubs an neuen Aufträgen aus China. Das Wachstum in China ist, wie in vielen anderen Teilen der Welt, derzeit vor allen Dingen bei Dienstleistungen und nicht bei den Gütern, die Deutschland und Europa herstellen und exportieren.
Kommen wir jetzt zu Europa. Wir haben den Winter besser überstanden als erwartet, trotz der hohen Energiepreise. Allerdings haben sich die Aussichten für die zweite Hälfte des Jahres 2023 eingetrübt. Was hat Europa und speziell Deutschland für die zweite Jahreshälfte zu erwarten?
Nun, das Konjunkturbild für Europa ist tatsächlich deutlich anders im Verlaufsprofil, als wir das vor 6 Monaten gedacht hatten. Die Winterrezession ist ja praktisch ausgefallen. Da ist eine technische Rezession rausgekommen im Sinne eines leichten Rückgangs der Wirtschaftsleistung in 2 Quartalen nacheinander. Aber das waren Sondereffekte, wie beispielsweise das Ende der deutschen Subventionen für Covid-Tests und Impfungen. Eigentlich gab es keine richtige Winterrezession in Europa. Und entsprechend gibt es nicht den großen Sommeraufschwung, der sonst nach einer ausgeprägten Rezession fällig gewesen wäre. Es sieht eher so aus, als würde es in den kommenden Quartalen vielleicht für die Eurozone für eine schwarze Null reichen, in Deutschland wahrscheinlich nur für eine glatte Null und wenn wir Pech haben, sogar eine rote Null im Wirtschaftswachstum gegenüber dem jeweiligen Quartal vorab. Wie bereits in den vergangenen Wochen angesprochen, haben wir ja eine Rezession im verarbeitenden Gewerbe und im Wohnungsbau. und dazu kommt eine Schwäche bei den unternehmensnahen Dienstleistungen. Das dürfte die Konjunktur für den weiteren Jahresverlauf und auch vermutlich bis zum Frühjahr 2024 in Europa und sogar noch mehr in Deutschland belasten. Aber bei Dienstleistungen sieht es anders aus, zumindest bei den Dienstleistungen, die Verbraucher selbst unmittelbar gern in Anspruch nehmen. Nach der Pandemie gibt es ja den großen Wunsch, wir wollen wieder richtig leben, wir wollen Spaß haben, Urlaub machen, reisen, Kultur genießen, essen gehen. Diese Dienstleistungen dürften sich eines Aufwärtstrends erfreuen in den kommenden Monaten, sodass alles in allem dann hoffentlich für die Eurozone doch ein ganz, ganz, ganz leichtes Wachstum der Wirtschaftsleistung in den beiden kommenden Quartalen herauskommt. Vermutlich, wie das schon bisher der Fall war, in den letzten beiden Jahren mit etwas mehr Wachstum in Südeuropa als in Deutschland, wo der Tourismus eine etwas geringere Rolle und vor allen Dingen, wo das derzeit gebeutelte verarbeitende Gewerbe halt eine größere Rolle spielt.
Holger, was werden die bestimmenden Themen der nächsten 6 Monate sein? Wird der Fokus weiterhin auf den Inflationsdaten und auf der Zinspolitik der Zentralbanken liegen?
Klaus, ja, die Inflation ist entscheidend dafür, wie weit die US-Notenbank an der Zinsschraube dreht. Wie schon gesagt, wenn die Inflation in den USA nicht deutlich unter 4% fällt und die Fed damit weit über 5,5% hinausgeht, also noch deutlich mehr als nur einmal mit 25 Basispunkten nachlegt bei Zinserhöhungen, dann könnte es für die Konjunktur schwieriger aussehen, vor allen Dingen, wenn eben bei hartnäckig hoher Inflation in den USA die Aussichten auf rasche Zinssenkungen im kommenden Jahr schwinden. Für Europa erwarte ich ohnehin für das kommende Jahr keine Zinssenkung. Deshalb ist bei uns wahrscheinlich das, was bei der Inflation genau passiert in den kommenden Monaten, zwar wichtig, aber nicht ganz so entscheidend für die Weltmärkte und die Weltkonjunktur wie das, was wir in den USA zu beobachten haben. Und natürlich zu den bestimmenden Themen gehört immer ein Blick auf die Geopolitik. Die Spannung zwischen den USA und China nehmen mal ein bisschen ab, dann nehmen sie wieder ein bisschen zu. Wenn sie kräftig eskalieren sollten, wäre das eine erhebliche Belastung. Aber es gibt natürlich auch Chancen. Sollte wider Erwarten Russlands Krieg gegen die Ukraine noch in diesem Jahr enden, hoffentlich zu Bedingungen, die für die Ukraine günstig sind, dann wäre das wahrscheinlich eine positive Überraschung, die wir positiv an den Märkten und vor allen Dingen auch positiv in der europäischen Konjunktur sehen würden. Ein Thema ist das schon, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, derzeit nicht sehr groß ist. Es gibt wie üblich einiges an Risiken, aber eben auch durchaus Chancen.
Holger, lass uns zum Abschluss auf eine Hörerfrage eingehen, die uns vor wenigen Tagen erreicht hat und die in diesen Zusammenhang passt. Das Handelsblatt hat am 27. Juni einen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Differenz aus Zu- und Abflüssen von Investitionen in Europa beschäftigt. Deutschland hat hier einen rekordverdächtigen Nettomittelabfluss von 131,75 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen. Wie schätzt du die aktuelle Situation der Nettoabflüsse ein, sowie deren zukünftige Entwicklung und die daraus resultierenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Klaus, das ist eine sehr gute Frage, die uns wahrscheinlich noch oft beschäftigen wird. Auf die konkreten Zahlen in dem genannten Handelsblattartikel will ich nicht im Einzelnen eingehen. Es gibt ja verschiedene Konzepte, solche Investitionsflüsse zu messen. Die schwanken zudem sehr im Zeitablauf. Die Standortqualität zeigt sich ja eher in längeren Trends als in Jahreszahlen. Zunächst einmal grundsätzlich 3 Punkte. Erstens, die Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 3,5% real gestiegen. Das ist ganz gut. Es kommt ja letztlich nicht darauf an, wie viel wir im Ausland investieren, sondern dass insgesamt bei uns genug investiert wird. Allerdings sind unsere Ausrüstungsinvestitionen damit immer noch 6% unter dem Wert von vor der Pandemie. Da müssen wir tatsächlich beobachten, ob das eine dauerhafte Schwäche sein könnte. Zweitens, ganz grundsätzlich, Deutschland ist ein Land der Sparer. Wir sparen typischerweise als Haushalte, aber auch als Unternehmen mehr, als wir im eigenen Land sinnvoll investieren können. Deshalb ist es richtig, dass wir insgesamt einen Teil unseres Vermögens im Ausland anlegen und eben möglichst viel davon in produktiven Investitionen und nicht nur in festverzinslichen Wertpapieren. Die Kehrseite des Leistungsbilanzüberschusses, auf den wir oft stolz sind, ist ja der Kapitalabfluss. Wir verdienen über unsere Leistungsbilanz Geld im Ausland, das wir dann auch im Ausland anlegen. Also ein gewisser Nettoabfluss von Investitionskapital macht einfach Sinn für Deutschland. Und drittens, bei uns herrscht Vollbeschäftigung. In vielen anderen Ländern haben wir eine höhere Arbeitslosigkeit, gerade in anderen Ländern Europas. Auch in den USA ist die Beschäftigungsquote geringer als bei uns. Anders gesagt, in anderen Ländern ist es oftmals weniger schwierig, Arbeitskräfte zu finden als bei uns. Auch das spricht dafür, dass wir im Ausland investieren. Aber, und jetzt kommt ein dickes Aber, in diesen Zahlen steckt auch eine ganz kräftige Warnung. Wir haben es in den letzten 5 Wochen bereits 2-mal angesprochen. Regulierung, Bürokratie, Lohnnebenkosten, langwierige Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren, hohe Datenschutzstandards und ein Verbraucherschutz, der die Verbraucher nicht nur vor Gefahren, sondern manchmal einfach nur vor Innovationen schützt. Wir müssen sehr aufpassen bei diesen Themen, dass sich daraus nicht wirklich dauerhafte, langfristige Investitionshemmnisse entwickeln. Wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht doch ins Hintertreffen geraten. Wir müssen aufpassen, dass es bei uns nicht dann vielleicht doch eines Tages zu wenige hochproduktive und innovative Arbeitsplätze gibt, beziehungsweise dass bei uns zu wenige solche Arbeitsplätze neu entstehen. Ich würde diese Zahlen also einordnen als eine Art Warnsignal. Noch ist die Lage nicht wirklich schlecht, aber wir müssen schon aufpassen, gerade bei den genannten Themen, dass wir die Wirtschaft nicht zusätzlich belasten, sondern eben möglichst entlasten, damit wir auf Dauer unseren Wohlstand nicht nur sichern, sondern auch mehren können und damit wir auf Dauer viele gut bezahlte Arbeitsplätze im Inland anbieten können.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
Nächste Woche haben wir im Anlegerspezial Matthias Born, den Leiter Aktien bei Bärenberg, zu Gast und sprechen mit ihm über die aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.